Keith Breen leitete das Royal Scottish Academy of Music and Drama Wind Orchestra. Das war das Allegro Moderato aus Alan Scott Hoane's Sinfonie Three Journeys to a Holy Mountain, das steinerne Gebirge als Ziel der Pilgerfahrt. Steine sind offenbar Projektionsfläche für Geheimes und Magisches. Vielleicht hat das was mit Größe und Alter zu tun. Fragen wir mal nach bei Bernhard Meyer, Professor für allgemeine Religionswissenschaft an der Universität in Tübingen und auch des Keltischen mächtig. Guten Morgen, Herr Meyer.
Schönen guten Morgen, Herr Biesler.
Das ist ja auffällig, dass in vielen Religionen Steine irgendeine Rolle spielen. Gibt es da eine Generalerklärung? Hat es was mit dem Stabilen zu tun in der unsicheren Welt oder so?
Es gibt wahrscheinlich keine einzige Erklärung, sondern mehrere. Ein Faktor ist sicherlich dieses Element des Stabilen, des Dauerhaften, des Unwandelbaren, was eben den Steinen generell anhaftet und was ja auch die Steine mit den großen, markanten Gebirgen, den Bergen verbindet.
Also der Petrus heißt nicht umsonst Petrus.
Nein, das ist etwas, was in vielen Religionen vorkommt und was immer wieder zu beobachten ist, dass eben Steine im Kult, in der Mythologie, im Weltbild eine besondere Rolle spielen.
Interessant ist ja, dass diese Steine in der Verwendung ja eher unhandlich sind normalerweise. Also in religiösen Kontexten werden gerne große Steine benutzt. Die sind verhältnismäßig schwer zu bewegen, vor allen Dingen in frühen Kulturen, und man gibt sich unglaublich viel Mühe damit. Das muss sehr wichtig sein.
Ja, das ist eine Sache. Allerdings muss man natürlich sagen, es gibt Steine in allen Größenordnungen, die da Verwendung finden. Aber woran Sie jetzt denken, sind natürlich die sogenannten Megalithe, also die sogenannten großen Steine, die wir ja vor allen Dingen aus der Stein- und bronzezeitlichen Religion kennen, wo eben dann auch große Steinsetzungen, die mit sehr viel gemeinschaftlichem Aufwand verbunden waren, anzutreffen sind.
Kann man kein anderes Material nehmen?
Man kann natürlich auch beispielsweise Holz nehmen, und es wird auch vermutet, dass einige Denkmäler, die wir in steinerner Ausführung kennen, auch vorher oder daneben oder später auch in Holz ausgeführt waren, aber eben uns nicht erhalten geblieben sind.
Die Steine sind dauerhaft.
Die Steine sind dauerhaft. Und natürlich muss man auch sich vorstellen, dass die Steine nur ein Element waren. Da waren wahrscheinlich auch noch andere Bestandteile vorhanden, die wir eben jetzt nicht mehr sehen können.
Dann fangen wir mal mit den kleinen Steinen an, die Sie gerade angesprochen haben. Die werden wahrscheinlich, vermute ich mal, in irgendeiner Weise bearbeitet werden, sodass sie irgendwas zeigen und dann vielleicht Geister abwehren oder so. Oder wie hat man die benutzt?
Ja, das ist natürlich für die schriftlose Vorzeit sehr schwer zu sagen. Man muss sich da immer klar machen, dass wir im Grunde nur Analogieschlüsse da anwenden können. Das heißt also, man schaut in der Ethnologie, in der Sozialanthropologie, wie wird das bei schriftlosen Völkern heute benutzt, und versucht dann rückzuschließen, wie es vielleicht in der schriftlosen Vergangenheit, in der Vorgeschichte gewesen sein könnte.
Wie zum Beispiel?
Nun, zum Beispiel weiß man, dass Steine, ich denke jetzt beispielsweise an die Stein- und Bronzezeit hier in Europa, dass solche Steinsetzungen eben auch zur Markierung von Territorium, also von Gemeinschaft im Landbesitz dienten, dass sie auch oft etwas mit Ahnenverehrung, um vielleicht das Wort Ahnenkult zu vermeiden, zu tun hatten. Und da gibt es schon auch Parallelen in rezenten Kulturen, die man eben beobachtet hat.
Ist das dann eine Art Grabstein oder?
Ja, kein Grabstein.
Markierung.
Kein Grabstein im christlichen Sinn, aber eine Grabmarkierung, die eben gleichzeitig auch sozusagen die Gemeinschaft der Toten mit der Gemeinschaft der Lebenden verbindet. Also es geht weniger jetzt um herausgehobene Individuen, obwohl es da natürlich auch entsprechende Gräber gibt, sondern es geht darum, dass eine Gruppe sich sozusagen mit dem Land und mit ihren Vorfahren symbolisch in eins setzt.
Wir haben ja gerade auch in dieser Sinfonie gehört, die nicht denkbar wäre, wenn man so einen heiligen Berg sich anschaut, ohne frühe Erfahrungen des Tourismus zu haben. Also dass man erschüttert wird, wenn man sich die Landschaft anguckt und diese großen Berge. Weiß man irgendwas aus der Frühzeit, ob das eine ähnliche Art der Wahrnehmung gegeben hat? Also ob die Menschen vielleicht zum Stein auch so eine besondere aufgeladene Beziehung hatten?
Ja, wir wissen natürlich, dass die Wahrnehmung der Landschaft sich in den letzten hunderten Jahren sehr stark geändert hat. Also vieles, was heute ausgesprochen romantisch wirkt, das war in der frühen Neuzeit, machte da einen ganz anderen Eindruck. Also man kann nicht davon ausgehen, dass die Landschaft oder auch das Berge mit den gleichen Gefühlen betrachtet wurden. Aber wir wissen natürlich schon, dass heilige Berge schon in der Frühgeschichte eine große Rolle spielten. Da gibt es also sehr viele schriftliche Quellen, die das sehr deutlich belegen.
Hat dann eher was mit der Entrückung zu tun. Also auf dem Olymp, da sind halt nur die Götter, da kommen wir nicht hin.
Ja, der Olymp ist ein bekanntes Beispiel, aber es gibt auch ähnliche Berge, also Berge, die in der Mythologie und im Kult eine große Rolle spielen, beispielsweise in Altkleinasien, im Vorderen Orient. Und natürlich beispielsweise die ägyptischen Pyramiden sind, wie man ja vermutet, ein Abbild des Urhügels, was letztlich auch eine Art Berg darstellt.
Jetzt bricht man die Steine daraus, also egal ob aus dem großen Berg oder aus einem kleinen Hügel oder aus dem Boden, jedenfalls muss man die Steine vorher brechen und man nimmt sie sozusagen aus der Natur raus. In so einem Naturverständnis nimmt man einen Teil weg von dem, was da wer auch immer geschaffen hat. Ich glaube so, ich weiß nicht, versuche mich anzunähern, so einer vielleicht steinzeitlichen Denkweise oder so. Ist das irgendwie aufgeladen, das Material? Ist das ein besonderes Material?
Ja, das ist unterschiedlich natürlich, aber man kann davon ausgehen, manche Steine werden einfach aufgelesen, die muss man dann auch nicht extra brechen. Andere natürlich, die werden in der Tat in Steinbrüchen gebrochen, unter Umständen über viele Kilometer hinweg transportiert. Und das hat sicherlich auch eine symbolische Bedeutung, die wir uns aber natürlich jetzt nicht im Einzelnen mehr erklären können. Wir wissen ja, die Steine von Stonehenge kommen zum Teil aus der Nähe, aber zum Teil eben auch aus Südwales und sind da über eine große Distanz unter großem Aufwand dorthin geschafft worden, wo sie dann aufgestellt wurden.
Aber das bleibt immer noch rätselhaft, warum die Menschen das getan haben.
Das bleibt in gewisser Weise deswegen rätselhaft, weil uns eben einfach die Informationen fehlen, die wir bräuchten, um das zu verstehen. Also wir wissen nicht, in welchem Verhältnis diese Gemeinschaften zueinander standen, ob das jetzt eine Art Beutegut war, ob es da eine Handelsbeziehung gab, ob es Geschenke waren. All das können wir natürlich kaum mehr feststellen.
Gibt es sowas Gigantisches, Beeindruckendes wie Stonehenge eigentlich noch in anderen Kulturen?
Das gibt es auch sicherlich in anderen Regionen. Man hat ja früher auch gerne von der Megalithkultur gesprochen. Inzwischen ist man da etwas vorsichtiger. Man ist auch etwas zögerlicher, jetzt Lehnbeziehungen und Wanderungen von Kulturelementen festzustellen. Aber es gibt natürlich solche Steinsetzungen in vielen Regionen Europas und natürlich auch außerhalb Europas zu verschiedenen Zeiten.
Kommen wir mal zu den Kelten. Da sind Sie ganz spezieller Fachmann und können auch die Sprache, was ich sehr bewundere, muss ich sagen. Wie sind die mit Steinen umgegangen?
Ja, das ist eine interessante Frage und da geistern eben in der Tat auch noch viele Klischees aus der frühen Neuzeit durch die populäre Literatur. Man hat ja früher auch angenommen, Stonehenge sei eigentlich ein keltisches Heiligtum. Das ist sicherlich nicht richtig. Also die Kelten tauchen erst später in der Geschichte auf und Stonehenge ist eben sicherlich vorkeltisch. Wir wissen, dass die Kelten auch steinerne Kultbilder hatten, die dann zum Teil eben auch menschengestaltig waren, vor allen Dingen unter römischem Einfluss oder vielleicht generell unter mediterranem Einfluss, finden wir dann, dass die Steine entsprechend behauen werden, um Götterbilder in menschlicher Gestalt darzustellen. Aber daneben gab es sicherlich auch Steine, die einfach naturbelassen als Kultsymbol dienten.
Eine ganz berühmte Inschrift gibt es, die Inschrift von Vercelli in Oberitalien. Ich kann es nicht lesen, wissen Sie, was es bedeutet?
Ja, es ist eine berühmte Inschrift, wo es eben heißt, dass einer von vier Steinen hier aufgestellt wurde, um ein Feld zu begrenzen, was, wie es dort heißt, den Menschen und den Göttern Gemeinbesitz ist. Das heißt also, man muss sich vorstellen, dass hier mit vier Steinen ein Bezirk abgesteckt wurde, von dem man annahm, dass sich dort sozusagen Menschen und Götter, also das Natürliche und das Übernatürliche, treffen können, wie immer das im Einzelnen ausgesehen haben mag.
Aber das scheint mir eine Konstante zu sein, also dass die Steine eben immer verwendet werden für die wichtigen Gebäude, bei denen es irgendwie um die Götter geht zum Beispiel. Also Tempel, die baut man aus Steinen, aus großen Säulen, da treibt man großen Aufwand, während die Häuser irgendwie aus Lehm und Stroh zusammengesetzt sind. Das ist sozusagen der Unterschied, dafür sind die Steine da.
Das ist vielleicht keine allgemeine Konstante. Also es ist sicherlich so, beispielsweise jetzt im Mittelalter, wo die christlichen Kirchen häufig aus Stein aufgeführt werden, während ringsum eben die Häuser noch aus Holz sind. Wir kennen das natürlich auch aus den Mittelmeerkulturen, Griechenland und Rom, wo die Tempel aus Stein aufgeführt werden. Aber bei den Kelten gerade, da waren die Heiligtümer sehr häufig aus Holz oder ähnlichem Material aufgeführt. Da finden wir ja gar keine steinernen Tempel, was ja auch die griechischen und römischen Autoren immer wieder anmerken.
Ja, deswegen sind sie auch nicht mehr da.
In der Tat, also deswegen müssen die eben mühsam ausgegraben und dann rekonstruiert werden.
Wenn wir uns die christlichen Kirchen angucken, Sie haben gerade schon gesagt, die sind natürlich meistens auch im Mittelalter dann aus Stein und sehr aufwendig gebaut. Die Altäre, die sind natürlich auch immer aus Stein und da hätte man auch irgendwas anderes nehmen können. Mittlerweile ist das tatsächlich auch so. Also in manchen Kirchen gibt's Edelstahl oder Holz und alle möglichen Materialien, aber historisch doch eigentlich der Stein, weil Stein und Tisch irgendwie offenbar eine besondere Beziehung zueinander haben.
Ja, das ist natürlich eine Art von Traditionspflege, die man da antrifft. Und es ist eben auch so, dass der steinerne Altar auch in der Bibel, also in der Heiligen Schrift, eine große Rolle spielt und deswegen es naheliegt, dass man Altäre in dieser traditionellen Weise ausführt.
Erzählen Sie uns nochmal von der Rolle des Steins in der Bibel.
Nun, in der Bibel kommen natürlich Steine in ganz vielfältigen Funktionen vor. Auf der einen Seite gibt es eben die Polemik der alttestamentlichen Propheten gegen die Verehrung steinerner Götterbilder, die eben nur stumme Steine seien, wo nichts hinter ist. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber eben auch beispielsweise den Stein als Metapher. Der Stein oder der Fels als ein Bild für Gott, der eben fest, zuverlässig und unwandelbar ist. Und wir haben dann eben auch, wie Sie eingangs schon sagten, solche Metaphern wie beispielsweise die Verbindung mit dem Namen Petrus und Petra Fels.
Bernhard Mayer, Professor für allgemeine Religionswissenschaft an der Universität in Tübingen. Über den Stein und seine Bedeutung in der Religion. Dankeschön.
Bitteschön.